Ja, herzlich willkommen in München, wo Sie ja gleich ein zweites Jubiläum in diesem Jahr feiern. Erst im Sommer 10 Jahre Gründung der Stiftung und jetzt das 10. internationale Symposium. Und da haben Sie doch auf den vorangegangenen Konferenzen so viel Furore gemacht, dass man von einer Erfolgsstory sprechen kann. Und was natürlich besonders dankbar von kommunaler Seite gesehen wird, ist die Tatsache, dass Sie mit rund 30 Millionen Euro in den letzten Jahren Leuchtturmprojekte gefordert und gefördert haben. Übrigens auch ein Beispiel in München. Das heißt, Sie haben sich nie von solchen Gedanken verführen lassen. München hätte das vielleicht nicht mehr nötig. Aber witzig ist das Beispiel schon. Sie haben einen besonders lebendig gestalteten Platz, den Georg-Freundorfer Platz im Münchner Westend, ausgezeichnet. Und dieser Platz macht jetzt Schlagzeilen. Aber nicht, weil er so lebendig ist, sondern weil die Nachbarn mit Erfolg dagegen geklagt haben, dass er so lebendig ist. Und prompt wurde das Catern auf dem Platz auch untersagt. Also das Thema pulsierende Stadt ist nicht überall ein Selbstläufer. Gelegentlich muss man in der Nachbarschaft noch dafür werben. Das Motto der diesjährigen Konferenz hat wohl jedem Grußwortredner Probleme bereitet. Den Lärm und die Ideen mit dem Geld in einen gedanklichen Zusammenhang zu bringen, gehört nicht zu den leichtesten Übungen, die uns aufgegeben werden. Ich habe mir deshalb, weil es in der Mitte steht und derzeit auch in der Mitte unserer Aufmerksamkeit ist, mich entschlossen, das Geld herauszupicken. Denn Geld ist in der Tat zurzeit ein Thema, das die Kommunen und seit dem gestrigen Gespräch mit dem Bundesfinanzminister noch mehr denn je tatsächlich umtreibt. Wobei wir vollkommen gegenläufige Entwicklungen haben, die es schwer machen, bei einem abgewogenen und stabilen Urteil zu bleiben. Zunächst einmal ist es gut, wenn man über Geld reden will, nach München zu kommen. Herzliche Gratulation zu dieser Standortentscheidung. München ist die größte deutsche Versicherungsstadt, die zweitgrößte Bankenstadt, so viel Ehrlichkeit vor Frankfurt muss sein, und der drittgrößte Börsenplatz. Immerhin Spitzenreiter beim Asset Management, unbestritten das Zentrum des Venture Capital und Private Equity Branche und Marktführer in Sachen Leasing und Factoring. Und wenn man alles zusammenpackt, dann ist München ohne Frage der Allfinanzplatz Nummer 1. Deswegen waren wir sehr lange sehr eingebildet und da ist eine gewisse Ernüchterung eingetreten, denn Münchner Geldinstitute haben nicht mehr ausnahmslos einen Ruf wie Donnerhall, sondern gelegentlich werden sie am Abgrund geortet. Da fällt einem ein Wort von Kurt Tucholsky ein in seinem kurzen Abriss der Nationalökonomie. Da heißt es kurz und bündig, woher das Geld kommt, ist unbekannt. Es ist eben da, beziehungsweise nicht da. Meistens ist es nicht da. Und das ist in zwei Instituten, die den Namen Münchens leider auf unvorteilhafte Weise in die Welt hinaustragen, besonders eklatant der Fall. Die Bayerische Landesbank hat nach Fehlspekulationen und dem Debakel mit der Kärntner Hypo Alpe Adria vom Freistaat Bayern mit 10 Milliarden gestützt werden müssen. Aber das ist schon ein vergleichsweise kleiner Klacks im Vergleich zu den über 140 Milliarden Staatsbürgschaften, die zusätzlich zu einer 8 Milliarden Kapitalspritze notwendig waren, um die Münchner Hypo Real Estate vor dem völligen Kollaps zu bewahren. Der Wert der hochgradig risikobehafteten Anlagen und Kredite, die in einer Bad Bank mit dem unverfänglichen Namen FSM Wertmanagement verschoben wurde, summiert sich sogar auf wirklich unvorstellbare 173 Milliarden Euro. Der Finanzminister Steinbrück hat vor einigen Jahren zu Beginn der Krise gesagt, die Milliarde sei offensichtlich die kleinste Rechnungseinheit geworden. Drunter wird man in der politischen Diskussion nicht mehr wahrgenommen, hat keine Aussicht, in die Abendnachrichten zu gelangen. Ich glaube, dass das die erste Aufgabe beim Thema Geld ist. Nach dem Zahlenrausch, der uns alle Sinne genommen und jedes Gefühl für Größenordnungen und Dimensionen gestohlen hat, wieder zurückzukehren zur tatsächlichen Bedeutung der Zahlen und beispielsweise erkennen, dass eine Million auch schon ein ganz nettes Sümmchen ist. Es gilt übrigens auch für die kommunale Diskussion, dass wir mit Zahlen hantieren müssen, die man sich vor 10 Jahren noch gar nicht vorstellen konnte. Aber zurück zu den Häusern. Ich glaube, dass das Thema Geld auch deswegen so ein erregendes, sogar gelegentlich den Volkszorn schürendes Thema ist, weil die Frage von Verantwortung und Entlohnung restlos aus den Fugen geraten ist. Bei der Hypo Real Estate mit ihrem 173 Milliarden Betrag in der Bad Bank wurden im vergangenen Jahr für vorzügliche Managementleistungen, die der materiellen Belohnung bedürfen, 25 Millionen Prämien ausbezahlt. Da hat es wirklich nichts mehr mit kleinkariertem Sozialneid oder dem Gegrummel der zu kurz gekommenen zu tun, wenn Volkszorn aufgehäuft wird. Wie kann es sein, unvorstellbare Milliardenbeträge als Schaden auszulösen und gleichzeitig durchzusetzen, dass für diese Glanzleistung 25 Millionen Prämien allein in einem Kalenderjahr bezahlt werden. Immerhin wird aber Kurt Tucholsky in gewisser Weise widerlegt. Es ist nicht unbekannt, wo das Geld herkommt. Es ist jedenfalls im Zusammenhang mit der Bankenkrise sehr wohl bekannt. Es kommt vom Steuerzahler. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, alle politischen Diskussionen der kommenden Jahre beherrschen wird, zumindest als Schatten über der Debatte hängen wird. Wie viel musste der Steuerzahler zur Überwindung der Finanzkrise bereitstellen oder am Ende auch tatsächlich zahlen? Wie sind vor diesem Hintergrund Kürzungen, Etatkonsolidierungen, Streichungen bei der Städtebauförderung und anderswo zu sehen? Das wird eine sehr viel schwierigere Diskussion werden. Aber zurück zu Tucholsky. Er hat sich auch über das Bankenwesen Gedanken gemacht und da habe ich folgendes wörtliche Zitat gefunden. Jede Wirtschaft beruht auf dem Kreditsystem, das heißt auf der irrtümlichen Annahme, der andere werde gepumptes Geld zurückzahlen. Tut er das nicht, und das ist jetzt bemerkenswert, dass es so wörtlich bereits bei Kurt Tucholsky hieß, tut er das nicht, so erfolgt eine sogenannte Stützungsaktion, bei der alle bis auf den Staat gut verdienen. Solche Pleite erkennt man daran, dass die Bevölkerung aufgefordert wird, Vertrauen zu haben. Weiter hat sie dann ja auch nichts mehr. So Kurt Tucholsky. Zu den Heilslehren, die die Finanzkrise ermöglicht haben, zu den Modetrends vergangener Jahre gehörte auch die Privatisierung als angeblich naturwüchsige Folge der Marktöffnung nach dem Jahr 1990. Tatsächlich haben viele Städte der Versuchung sich hingegeben, ganz schnell Geld zu beschaffen durch Verkauf ihrer Betriebe. Das war eine, wie ich sage, Modewelle. Unternehmensberater, Ökonomieprofessoren, Wirtschaftsteile aller Zeitungen haben das weiter vor sich hergetrieben, auch viele beratende Stiftungen übrigens. Ihr müsst alles verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann habt ihr keine Finanzprobleme mehr. Beispiel Dresden, Wohnungen verkaufen, Schulden weg. Es gibt gar keine Finanznot. Ich glaube, dass diese Irrlehre, ganz schnell und einfach zu Geld zu kommen, mittlerweile restlos widerlegt ist. Nicht immer, aber in vielen Fällen hat sich die Privatisierung als fürchterlicher Irrtum erwiesen und inzwischen versuchen Städte, die privatisiert haben, wieder ganz klitzekleine Kraftwerke aufzubauen, damit sie ein bisschen eigene Energieproduktion doch vorweisen können oder wieder Wohnungsbau in städtischer Regie zu betreiben, damit man wenigstens ein paar Häuserblöcke vorweisen kann oder finanziell bei der Tyga einzusteigen oder Verkehrsbetriebe wieder zu begründen, von Entsorgungsunternehmen ganz zu schweigen. Für mich, meine Damen und Herren, ist das ein ganz wichtiger Punkt, um bei dem Stichwort Ideen ein ganz großes Fragezeichen zu machen. Nicht alles, was auf Akademien und Stiftungstagungen und Unternehmensberaterkonferenzen als der allerletzte Schrei angepriesen wird, ist auch wirklich eine gute Idee. Alles, was den Kommunen angeraten wird, soll schon kritisch geprüft werden. Bringt das nur einen Verkaufserlös einmal in einem Haushaltsjahr und dann Ohnmacht auf energiepolitischem Gebiet, auf wohnungspolitischem Gebiet, auf gesundheitspolitischem Gebiet für alle Zukunft? Oder ist es wirklich eine nachhaltige Idee, die den Kommunen Gestaltungsmöglichkeiten gibt und auch die Fähigkeit, Probleme zu lösen? Zum Beispiel den Wandel in der Energiepolitik zu beschleunigen, hin zu erneuerbaren Energien oder neue Wohnformen auszuprobieren oder im Gesundheitswesen dem Rosinenpicken der privaten Institute entgegenzuwirken. Das wurde in der ökonomischen Diskussion etwa 2 Jahrzehnte lang vollkommen verdrängt. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, bei Ideen nach den Auswirkungen auf die Gemeinschaft zu fragen, nach dem Citizen Value, der erwirtschaftet werden soll, und nicht einfach nur Modetheorien einer marktradikalen Zunft nachplappern. Das war jetzt bös, aber es wird sich bei den Diskussionen noch erhärten, dass hier tatsächlich Skepsis angebracht ist bei dem, was den Kommunen 2 Jahrzehnte lang als Modernisierung, als Quantensprung nach vorn anempfohlen wurde. In der Praxis war es häufig nur der Rückzug der Kommune aus der Fähigkeit, den Bürgern das zu bieten, was sie von ihrer Stadt erwarten. Meine Damen und Herren, ein letztes Wort zu dem Geld der Kommunen. Da habe ich es mit zwei völlig Gegensatzpaaren zu tun. Auf der einen Seite kann die Stadt München sich freuen, ebenso wie 2009, 2010 keine Netto-Neuverschuldung aufnehmen zu müssen. Und in den fetten Jahren haben wir sogar 1,1 Milliarden Schulden real abgebaut. Das ist in Zeiten einer internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise wirklich ein erfreulicher Befund. Aber trotzdem empfinde ich mich hier nicht nur als Repräsentant der Stadt, sondern auch als Vertreter des Städtetags. Und da muss ich zu jeder kommunalpolitischen Diskussion sagen, bitte keine Erwartungen auftürmen, was die Kommunen noch alles leisten sollen. Natürlich noch mehr Kinderbetreuung, noch mehr Integrationsangebote, noch mehr Bildungsangebote. Da sind wir uns ja schnell einig. Nein, man muss die Finanzlage der Städte betrachten und da führt kein Weg an der Erkenntnis vorbei, dass wir 2009 und dann noch einmal 2010 das höchste Defizit der Nachkriegsgeschichte zu verzeichnen haben. 2009 betrug es bereits über 7 Milliarden. Im laufenden Jahr wird es sich bei 15 Milliarden bewegen. Das zusätzliche Defizit, das auf den bereits erreichten Stand der Überschuldung der Städte hinzukommt. Und ich nenne nur mal eine Schuldenart, das sind die Kassenkredite. Also Kredite, die nicht aufgenommen werden, um Investitionen zu tätigen, was ja seinen wirtschaftlichen Sinn machen kann, sondern Kredite, die nur benötigt werden, um die laufenden Ausgaben wie Angestelltengehälter zu bestreiten, denen also keine Wertschöpfung gegenübersteht. Die Summe dieser Kassenkredite bewegt sich jetzt auf dem einmaligen Rekordniveau von 37,3 Milliarden Euro. Das habe ich gemeint, dass auch bei den Kommunen jetzt schon die Milliarde als kleinste Rechnungseinheit Einzug hält. 37 Milliarden Kassenkredite, denen keine Investitionen gegenüberstehen, waren jahrzehntelang in Deutschland unvorstellbar. Und deswegen bitte ich Sie, sich nicht an Bildern zu berauschen, was Kommunen hier und da ermöglichen oder illuminieren können, sondern immer die Gesamtsituation aller deutschen Kommunen im Auge zu behalten. Und damit ich hier nicht nur ein persönliches Wort sage, das Sie in eine Münchner Ecke oder in eine parteipolitische Ecke stellen könnten, zitiere ich ganz bewusst meine Präsidentin, Petra Roth aus Frankfurt und politisch von anderer Couleur, aber ihr Fazit ist wortwörtlich auch meines. Die Städte sind in den vergangenen Jahren immer stärker mit Aufgaben belastet worden, die ihre Haushalte sprengen. Deshalb brauchen wir durch die Gemeindefinanzkommission in diesem Herbst unbedingt eine spürbare und nachhaltige Entlastung. In dieser Situation sind zwei Dinge erforderlich. Die Sprengkraft der kommunalen Sozialausgaben muss durch ein stärkeres finanzielles Engagement des Bundes entschärft werden und die Gewerbesteuer darf nicht abgeschafft, sondern muss gestärkt werden. Und wenn Sie es mir nicht glauben, dann bitte schön doch der Verfasserin Petra Roth. Das war jetzt vielleicht ein Stimmungskiller zum Thema Geld, aber ich kann die Finanzlage der Kommunen nicht anders schildern, als sie tatsächlich ist. Und sie zwingt dazu, Ideen immer auch auf ihre Finanzierbarkeit abzuklopfen. Gleichwohl viel Spaß bei Ihrer Konferenz.